Herzlich willkommen zu Episode 205 vom German Gunners Podcast. Was für eine Episode. Nach dem Derby-Sieg bei den Spurs am Sonntagabend wollen wir natürlich zurückblicken auf die Partie und welche Implikationen das hat für die Tabelle. Wie immer an den Mikrofonen hier in Berlin bin ich Felix und in Münster sitzt Christian. Guten Abend.
Ja, guten Abend in die Runde an alle Derby-Sieger. Ich hoffe, es war ein guter Tag. Ich hatte einen guten Tag.
Ich glaube, wir hatten alle einen guten Tag und es war aber ein anstrengender Abend.
Ja, das war's. Das muss man sagen, das war's definitiv. Aber ich glaube, Derby-Spiele oder Spiele der Kategorie, wo du halt Gegner aus den Top, sag ich mal, 5, 6 hast, die mit um die Champions-League-Plätze kämpfen, haben immer irgendwie gefühlt so ein bisschen diesen Charakter und den Verlauf, dass du halt die ganze Zeit denkst, okay, es könnte sich noch was drehen, es könnte noch was passieren, irgendeine doofe, schiere Entscheidung oder irgendwas in der Art. Also von daher habe ich genau das erwartet, aber unterm Strich eigentlich souverän gewonnen.
Ja, ich meine, wir können gleich nochmal dann so, oder haben ja am Sonntagabend geübt für den nächsten Sonntag gegen Manchester United auch. Und wir werden sicherlich gleich auf das Spiel eingehen, aber es ist ja auch so viel drumherum gewesen an Storys, an Eindrücken, an Emotionen, sei es Arteta, der irgendwie wie vom Blitz getroffen zurückläuft, um Xhaka von den Spurs-Spielern oder von der Fankurve der Spurs wegzuhalten, bis zu dann Kabinenfotos, alles. Also es war alles drin und vielleicht während der 90 Minuten dachte ich ganz häufig, so richtige Derby-Atmosphäre kommt gar nicht auf. Es war ganz, ganz selten, wo es mal auch nicklig war oder Rudelbildung. Es gab mal so 1, 2 Situationen, aber ich glaube auch, das war so ein bisschen unserer Leistung und auch dem Auftreten geschuldet, dass es fühlte sich gar nicht wie so ein richtiges Derby an, weil wir so überlegen waren. Große Teile der ersten Halbzeit zumindest.
Ja, ich wollte gerade sagen, also ich glaube, erste Halbzeit war komplette Dominanz. Zweite Halbzeit war klar, dass die Spurs stärker werden mussten oder sagen wir mal mehr agieren mussten. Ein Heimspiel, das Derby an sich halt, Atmosphäre. Aber ich glaube auch, dort haben wir es eigentlich, wenn man es auf die kompletten 45 Minuten der zweiten Halbzeit betrachtet, eigentlich auch gut dominiert. Und das hilft natürlich. Also ich glaube, dass du ein Stadion, wenn du kontrolliert an so eine Partie herangehst und dann das auch ganz gut über die 90 Minuten durchsetzen kannst, auch ruhig halten kannst. Auch in einer Atmosphäre wie einem Northland Derby kannst du das schaffen, weil du dem Publikum wenig Impuls gibst und durch wenig Hoffnung vielleicht auch des Spiels der eigenen Mannschaft. Und genau das haben wir geschafft. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig und ein ganz wichtiger Schritt in solchen Spielen, dass du diese durch deine eigene Spielweise mit Kontrolle über das Spiel halt auch in der Art und Weise kontrollierst, die abseits des Feldes passiert. Und das war super wichtig gestern.
Falls ich hier so leicht lispend rüberkomme, das liegt daran, dass ich dachte, ich mache es in der Meistersaison, wann anders geht's ja nicht. Ich habe eine Spange oder keine Spange, aber ich habe sozusagen einen Einsatz im Mund, um den Kiefer gerade zu rücken. Und ich werde das auch die nächsten Male sicherlich rausnehmen, aber es ist gerade der Beginn der Behandlung und da muss man noch diszipliniert sein.
Ja, der Felix hat noch nicht den Aufdruck drauf, come on you Gunners, das wird erst noch gemacht, deshalb, ja.
es ist auch eine durchsichtige natürlich, man sieht sie gar nicht, man hört es nur, wenn man spricht. Das wäre natürlich der nächste Schritt im Branding dann in Vereinsfarben, aber ich glaube, weiß nicht, ob ich das dem Kieferorthopäden zusätzlich noch an Kosten aufdrücken kann. Aber was du gesagt hast gerade, ist, glaube ich, wichtig, weil wir, oder ich glaube, selbst vor dem Spiel hatten wir ja immer noch mal, oder wurde es wieder aufgegriffen, Arsenal müsste sich nochmal beweisen, auch vor dem Hintergrund, ja, haben jetzt zwar ein paar wichtige Gegner geschlagen, aber im Endeffekt ist es ganz komisch, wird irgendwie jedes wichtige Auswärtsspiel zum nächsten Härtetest für uns tituliert und jetzt müssen sie es wirklich zeigen und sind sie wirklich titelreif und ist das der nächste Schritt? Natürlich auch nochmal vor dem Hintergrund, dass sie bei den Spurs seit 8 Jahren nicht gewonnen haben und das spielt dann ja alles noch irgendwie eine Rolle mit rein in diese ganze, ich sage jetzt auch mal, Vorbereitung auf das Spiel. Und wenn du dann auch noch weißt, dass die Spurs insbesondere eine Mannschaft sind, die in der zweiten Halbzeit sehr erfolgreich sind, da ihre Tore machen, dann glaube ich, war das insgesamt, was Arsenal in der ersten Halbzeit angeliefert oder geliefert hat, vor dem Hintergrund wissend, okay, wir müssen auch mit einem gewissen Vorsprung in die Pause gehen und auch die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind in einem fremden Stadion, das Herausspielen aus dem Pressing der Spurs, die ganzen Kombinationen, ich glaube, das war der nächste Schritt, den man hat gehen mussten und dieses Ganze drumherum, die Emotionen und so, das nimmt man dann, glaube ich, gerne auch mit, aber letztendlich, und ich glaube, da sollte man sich auch im Endeffekt darauf konzentrieren bei der Nachbetrachtung des Spiels und ich glaube, das gibt auch genug her, ist es dann vor allen Dingen die Leistung auf dem Platz, die aus meiner Sicht zumindest die meiste Erwähnung auffindet, das Drumherum mit Richarlison und all die ganzen Dinge. Ja, nice to have gehört sicherlich dazu, aber was mich eigentlich am meisten beeindruckt und auch am meisten gefreut hat, ist jetzt nicht, dass wir irgendwie, ja auch, ich will jetzt nicht sagen, dreckiges Team sind, aber dass wir auch im Endeffekt ja gegenhalten gegen sowas und nicht mehr die Softies sind von früher. Das kann man sicherlich erwähnen, aber auf der anderen Seite glaube ich, die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, spielerisch dieses Spiel ja, zu dominieren und auch zu gestalten, war, glaube ich, das, was mich am meisten gefreut hat und wo ich auch wirklich gesehen habe, okay, gut, das ist jetzt auch im Vergleich zum Spiel im Mai im letzten Jahr, ist das nochmal ein Riesenschritt nach vorn gewesen. Und mit solchen Schritten, wenn du sie durchlebst, wächst natürlich auch das Selbstvertrauen der Mannschaft.
Ja, es war auch ganz, ganz deutlich in der Nachbetrachtung hat es auch Martin Odegaard halt auch nochmal hervorgehoben. Es war gar nicht so dieses, wir können jetzt auf 8 Punkte vorstellen. Ich glaube, das war gar nicht so im Fokus, sondern im Fokus war genau die Partie, die du gerade erwähnt hast, die letzte zum Ende der letzten Saison, wo man ja eigentlich so ein bisschen sich dann final verbockt hat. Und ich glaube, das saß tief. Und das war das, ich hatte es vor dem Spiel auch nochmal gesagt, neben diesem Patzer kann man es jetzt von City nicht nennen. Ich meine, bei United, das ist halt auch ein Spiel, ne? Aber neben dem Punktverlust von City, einfach dieser Punkt halt, du hast dort halt wirklich echt nicht gut ausgesehen hast es wirklich einfach die Gosse runtergespült und sich das Spiel nochmal vor Augen zu fühlen und zu gucken, okay, wir müssen hier echt einiges besser machen, wir müssen hier besser, konsequenter auftreten. Ich glaube, das war auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Faktor auch in der Spielvorbereitung von Arteta und Co., das auch nochmal wirklich in den Fokus zu rücken. Das war sehr gut, das haben sie auch sehr gut getan und ich glaube, das war definitiv eine erfolgreiche Revanche für das Spiel im Mai.
Und so viele andere Spieler waren ja eigentlich gar nicht da, aber die wichtigen aus meiner Sicht. Also klar, natürlich haben wir 2 Tore geschossen und die Spurs keins. Aber ich glaube, das Spiel haben wir gestern auch maßgeblich durch eine gute Defensivleistung gewonnen. Und Stichwort Zinchenko, Saliba, auch in dem Zusammenspiel mit Gabriel. Im Endeffekt genau die Leistung und auch diese Abgebrühtheit gegen Son, gegen Kane vorne, die wir im Mai nicht hatten.
Nee, es ist ja eine konsequente Weiterführung von einer wirklich guten und sehr soliden Defensivarbeit, die wir abliefern. Und genau dann halt auch gegen Spieler wie Son und Kane, wo du irgendwie gefühlt immer so dieses latente Verlangen hast, also irgendwie den nächsten Elfmeter zu erwarten oder eine Schwalbe, einen Freistoß oder irgend sowas in der Art, da dann wirklich auch eine wirklich feine, saubere Abwehrleistung ohne große Aufgeregtheit abgeklärt abzuliefern.
Ohne gelbe Karte.
Das ist der Punkt halt, ne? Du hast halt, ein Defensivspiel ist ja nicht nur erfolgreich dadurch, dass du eben keine Gegentore kriegst, sondern dass du auch durch dein Defensivspiel auch ermöglichst, Umschaltsituationen hervorzuheben und auch die Mannschaft an sich halt in ihrer Spielstruktur zu stärken. Und ich glaube, das ist gerade so eine Kombination, die wir gestern auch wirklich sehr, sehr gut gemacht haben.
Ja, genau, das hatte ich ja gerade schon angesprochen. Also die Art und Weise, wie wir das Pressing der Spurs überspielt haben in der ersten Halbzeit, war wirklich gut und auch zum einen die Genauigkeit der Pässe, aber auch die Schnelligkeit. Beispielhaft natürlich das 2-0, wo ich glaube Saliba das Kopfballduell gegen Kane gewinnt und es dann über Partey, Saka zu Ødegaard geht. 3-4 Stationen und im Endeffekt machst du durch ein, ja nicht mal einen Konter, aber einfach durch schnelle Umschalten das 2-0 dann. Die ganze Art und Weise vom Auftreten, natürlich gehört da auch so ein bisschen, ja, den Gegner halt nerven, gehört schon auf alle Fälle auch dazu. Aber ich meine, das war gar nicht so weit notwendig, weil Saliba war immer eher am Ball, Sinchenko stand gut. Wir hatten ein, zwei Situationen in Mitte der ersten Halbzeit, wo wir die Spurs mal ein bisschen stärker haben kommen lassen, wo Ramsdale das erste Mal dann gut hält. Aber ansonsten war es ja eigentlich eine erste Halbzeit, die fast nur in die Richtung von Lloris ging. Von daher, ja, ich glaube auch, das ist, wenn man sich das Auswärtsspiel bei Manchester United im September anguckt, wo wir das letzte Mal verloren hatten, auch nochmal eine Weiterentwicklung definitiv zu sehen gewesen. Und im Endeffekt könnte man ja jetzt jeden Einzelnen rauspicken, aber im gesamten Kollektiv ist es eine Verbesserung gewesen und im gesamten Kollektiv hat jeder seine Top-Leistung gebracht und dann, du hattest im Endeffekt keinen Ausfall, du hast keinen Abfall nach unten gehabt. Das ist natürlich dann in solchen Spielen ideal und wahrscheinlich klappt das auch in solchen Spielen. Die kannst du nur erfolgreich gestalten, wenn du halt solche Leistungen abrufst. Und letzter Punkt, man sieht natürlich auch die Eingespieltheit der Mannschaft jetzt. Weit noch mal mehr, gerade auch, ich meine, die waren während der WM-Pause waren ja alle weg, aber es waren jetzt halt 3-4 Spiele schon wieder und das in der Regel spielt ja die gleiche Elf. Sieht man jetzt auch wieder, dass sie, glaube ich, gut den Rhythmus gefunden haben.
Sie haben absolut den Rhythmus gefunden. Natürlich hilft es dabei, wenn du erfolgreich bist, dann kommst du auch wieder schneller in den Rhythmus. Und wenn du natürlich eine ungestörte Mannschaft im Sinne von erster Elf hast. Ich glaube, wir haben das bei Liverpool über Jahre gesehen, die ja wirklich fast immer durchgehend mit einem Pool von gewissen Spielern agiert haben. Und das hilft dir natürlich. Da braucht man nicht nur 1 und 1 zusammenzuzählen, das ist schon einfacher. Also die Mannschaft profitiert davon, dass sie sich A, glaube ich, auch nicht nur aufeinander verlassen kann, sondern B, auch in ihrer Struktur über die letzten Jahre halt zusammengewachsen ist und auch zusammengewachsen ist. Und das sind Sachen, die zahlen sich dann natürlich irgendwann einfach schlichtweg auf dem Feld aus, wenn du natürlich auch einen Trainer hast, der das Ganze dann auch noch taktisch gut zusammenstellen kann und verpacken kann. Und das ist sicherlich das, was wir gestern Abend auch sehen konnten.
Dann lass uns mal die wichtigsten Szenen vom Spiel durchgehen, bevor wir dann auf die individuellen Leistungen eingehen. Wie hast du es insgesamt gesehen bis zur Führung? Ich glaube, die Führung kam zu einem äußerst günstigen Zeitpunkt. Ich wollte dir fast schon schreiben, eigentlich musst du in so einem Spiel in Führung gehen. Ist natürlich deutlich einfacher, weil wenn die Spurs erstmal führen, ist es natürlich schwierig. Und ja, ist ein Geschenk gewesen im weiteren Sinne.
Wenn man den Treffer sieht und wenn man Sarah nochmal so eine Wiederholung gesehen hat, wie spät die Fans auch erst reagiert haben auf den Treffer, hatte man erst das Gefühl, irgendwie ist der Ball an der Seite vorbeigegangen oder irgendwie sowas. Und dann aber Saka drehte relativ schnell ab und man hat dann gesehen, okay, irgendwie muss der Ball ja in der Hütte sein. Aber es ist ja nicht so, als ob wir nicht vorher auch Chancen gehabt hätten. Da muss man ja auch sagen, ich glaube, Nketiah war es, glaube ich, kurz vorher, der eigentlich auch hätte verwandeln können oder müssen. Der Schuss von Partey war, glaube ich, danach. Ne?
Der Pfostenschuss war danach,
genau. Der war danach, genau. Also es war jetzt nicht so, als ob das Führungstor jetzt total überraschend kam. Also es war jetzt nicht irgendwie gegen den Lauf des Spiels oder so, sondern es war schon so, dass man dachte, okay, irgendwie schon verdient, auf jeden Fall von der starken Anfangsphase bedingt und dem, was wir offensiv angeboten haben. Die Art und Weise, wie es dann gefallen ist, war halt irgendwie überraschend. Aber gut, das ist ja manchmal so. Dann rutscht halt ein komischer Ball durch. Ne? Also unterm Strich gesehen, wenn du einen der anderen in Anführungsstrichen normaler oder aus einem normaleren Spielverlauf herausgespielten Treffer machst, spricht keiner drüber, ja.
Wenn ich auf Tor schieße, kann ich treffen.
Ja, aber auch aus solchen Situationen. Ich meine, Loris sieht unterm Strich halt irgendwie ein bisschen deppert aus, muss man einfach sagen, ja. Aber so ein Ding kannst du einfach mal versuchen, weil alleine von Abstand, Tor, Spieler mit einer gewissen Schusskraft es gar nicht so einfach ist, so super schnell.
Nee, die Distanz die Hände, war ja auch kurz
und genau, vielleicht abgefälscht. Ja, du musst erstmal die Hände hochkriegen, dann halt nicht in eine Situation kommen, wo er dir genau so, wie es passiert ist, halt irgendwie ins eigene Tor rutscht. Ne? Also ich meine, natürlich, alle sind dann wieder kritikweise auf Loris drauf, ist wahrscheinlich unterm Strich auch eine Sache, wo man sagt, Torwart muss die Ecke irgendwie zumachen, klar. Aber so eine Sache versuchen aus einer Situation, wo du sonst nicht wirklich viele Optionen hast, ist gar nicht verkehrt.
Genau, mit der Führung, glaube ich, wurde es dann nochmal ein bisschen dominanter, nochmal ein bisschen stärker. Ødegaard hatte den Einschuss, den Loris dann sehr gut hält, dann den Pfostenschuss von Partey. Jahrhunderttor wäre es geworden, aber gut, ich meine, man muss ihn auch mal loben. Vor 6 oder 8 Monaten hätte er den wahrscheinlich übers Stadiondach gepfeffert.
Möglich.
Aber wenn wir jetzt schon bei ihm sind, unfassbar gute Leistung. Unfassbar gut. Ich meine, er hat ja nun auch mitgespielt beim Spiel gegen die Spurs im Mai, war da natürlich nicht fit, aber man sieht auch nochmal ein fitter Thomas Partey, was der sozusagen dir auch an Stabilität und Dynamik im Mittelfeld bringt. Auch das war ja sicherlich ein Schlüssel am Sonntagabend. Und ja, das ist auch ein Unterschied im Vergleich zu der Partie im Mai letzten Jahres.
Er spielt über die ganze Saison einfach ein unfassbar starkes Pensum. Das muss man einfach sagen. Gleiches gilt ja auch schon für Granit Xhaka, das haben wir auch schon oft besprochen, aber Thomas Partey geht so ein bisschen oftmals in der Berichterstattung oder in der Wertung auch beispielsweise Man of the Match und ähnliches irgendwie unter. Was nicht ungewöhnlich ist, weil es die Position nicht so oft so hergibt. Ja, also ich meine
Mittelfeld. Ja, und der ist natürlich auch nicht der Spielertyp, der sich jetzt mit Konter an der Seitenlinie anlegt.
Natürlich nicht. Aber es ist halt so, dass du, wenn du einen Mittelfeldspieler hast, der halt offensiver geprägt ist, der halt auch viel zu Abschlüssen kommt, der Tore kreiert, dann bist du halt öfter in diesem Mix drin, Man of the Match oder ähnliches, ja. Aber die Rolle, die Thomas Partey einnimmt und in der Art und Weise, wie er sie ausfüllt, ist das meines Erachtens eine absolut riesige Stütze dieser Mannschaft. Ja, wir haben immer davon gesprochen, auch im letzten Jahr schon und auch Anfang dieser Saison, dass du unterm Strich eine Art Gerüst oder Stütze brauchst, die sich von hinten bis vorne durchzieht. Und genau das ist Thomas Partey für den Mittelpunkt. Er gewinnt unfassbar viele Duelle. Er schirmt einen unfassbar großen Radius ab. Das muss man einfach mal, man muss mal darauf achten, was er im Endeffekt alles auch läuft in der Partie. Er ist sehr passsicher. Er ist im Zweikampf jemand, der wirklich sehr weit gut und voraussehen kann und auch dadurch entsprechende Räume ablaufen kann. Aber das sind wirklich Qualitäten, wenn man jetzt viel über Casemiro bei Manchester United spricht, dann muss man mal wirklich ein Auge auf Thomas Partey werfen, was er diese Saison bisher abgeleistet hat. Das ist wirklich schon unfassbar gut.
Ja, kaum Fehler gemacht. Es gab die eine Szene, wo er, glaube ich, den Ball zu Xhaka spielen will, der nicht richtig ankommt und Xhaka dann irgendwie klären muss und die sich dann gegenseitig direkt abschlagen. Ja, wirklich wichtiger Spieler, wobei gestern mein Eindruck war, dass sowohl Xhaka als auch Zinchenko eher defensiver agiert haben, also etwas defensiver als sonst. Ich fand auch, Zinchenko ist zwar in die Mitte eingerückt, aber deutlich weiter defensiv als sonst. darauf oder sozusagen als Konsequenz daraus mussten Martinelli, Nketiah und Saka vor allen Dingen deutlich mehr laufen, also nochmal deutlich mehr als sonst. Das hat Partey, glaube ich, vielleicht nochmal ein bisschen mehr Stabilität gegeben. Also ich fand, unsere Grundausrichtung war in Teilen sehr offensiv, aber gerade auch wenn die Spurs den Ball hatten, hatten wir zwei Varianten. Einmal ganz vorne angreifen und dann eher kommen lassen. Und fand, dass Xhaka jetzt nicht so häufig vorne mit war und auch nicht so aktiv die Wege gemacht hat wie sonst. Mein Eindruck nur, kann mich auch im Endeffekt täuschen, ob das irgendwie eine Anlage war oder auch so gewollt war. Aber ich fand halt, wir waren defensiv im Mittelfeld ganz klar überlegen. Und ich glaube, da wird auch so ein Spiel natürlich gewonnen, weil zum einen hast du die Absicherung nach hinten und du hast halt das schnelle Umschaltspiel, weil das halt gut funktioniert. Genau, wir hatten den Schuss dann von Partey an Pfosten und dann das 2-0 von Ødegaard, glaube ich, 8. Saisontreffer, wenn ich es richtig im Kopf habe. Irgend sowas in dem Dreh. Ja, ich meine, wir haben häufig gesagt, oder er hat ja auch selbst gesagt, er will mehr Tore schießen. Arteta hat gesagt, er muss mehr Tore schießen. Wir brauchen einen Spieler oder einen weiteren Spieler, der Tore beisteuern kann. Und ja, ich meine, Ødegaard macht eigentlich fast alles gut momentan, aber jetzt macht er halt auch noch die entscheidenden Tore. Und ja, sehr sehenswerter Schuss, sehr platziert, sehr präzise. Mir egal, ob man den halten kann oder nicht. Ist halt ein Tor gewesen. Aber insgesamt der gesamte Angriff einfach, ja, wie am Schnürchen. Fast ein Gemälde.
Ja, und auch wieder viele Mannschaftsteile auch beteiligt. Ja, das ist, glaube ich, auch ein Abbild dessen, dass du Tore über die Mannschaft verteilst, dass du sie durch gutes Kombinationsspiel, schnelles Umschaltspiel herausspielst. Und Ødegaard macht halt, oder was heißt macht, er nutzt halt das, was er an Technik halt hat, auch in diesem Bereich halt optimal, indem er den Schuss wirklich sehr, sehr gut platziert, ihn genau wirklich dorthin haben will. Er war ja auch sehr, sehr flach. Also ich glaube, das ist auch gar nicht von der Schusstechnik auch gar nicht so einfach, den halt genau so zu treffen. Er muss ja auch nicht nur, sag ich mal, reingeschoben werden, sondern die Distanz war ja schon erheblich. Also es war ja außerhalb des 16ers, Druck drauf zu kriegen, ist halt etwas, was du technisch erstmal umsetzen musst. Und ich glaube, dass er jetzt in den letzten Spielen so ein bisschen auch das Selbstbewusstsein dahingehend entdeckt hat, dass er auch in Positionen, wo er Abschlussmöglichkeiten hat oder sieht, die auch einfach mal selbstbewusst nimmt. Und bei Brighton, meine ich, hat er ja auch getroffen. Also das sind dann halt solche Situationen, die du halt einfach mal auch nehmen musst als Spieler seines Kalibers und der Technik, die du an seiner Stelle halt inne hast. Und einfach wunderbar. Also es ist wunderbar anzusehen, wie er diese Mannschaft führt in einer gewissen, ja, ich sag mal, norwegischen Ruhe. Es ist wirklich gut. Und ich hatte es, glaube ich, in einer letzten Ausgabe auch schon mal gesagt, du musst nicht zwingend der lautest Schreiendste auf dem Platz sein, um ein guter Kapitän zu sein. Und das ist etwas, was Martin Ødegaard in dieser Saison wirklich exemplarisch darbietet.
Ich glaube, es kommt ihm extrem zugute, dass er keine WM hatte. Also er wird extrem fit, sehr laufstark, macht viele Wege auch noch in einem späten Verlauf des Spiels. Hervorragend, wirklich sehr, sehr gut. Genau, mit dem 2-0 fühlte man sich auf alle Fälle ein bisschen sicherer. Und dann ging es Richtung Halbzeit und die Spurs sind nochmal ein bisschen aufgekommen. Ramsdale war da nach einer Situation und dann gab es noch diese komische Situation mit diesem vermeintlichen Elfmeter von Højbjerg, wo ich auch dachte, okay, gut, wenn, dann passiert es uns, aber naja, im Endeffekt sehr schnell klar, dass das eigentlich nicht sein kann und naja, gut. Bezeichnend dafür, dass die Spurs es so versuchen mussten.
Ja, ich habe es also fairerweise Hut ab. Spiel ist gut geleitet worden. Muss man ja auch mal sagen, bei der ganzen Schiedsrichterschelte, die zu Recht in den letzten Wochen ausgesprochen worden ist und die nicht nur in Spielen unserer Verteidigung, sondern auch in anderen Spielen absolut berechtigt war, wo man sich gefragt hat, haben die noch alle Tassen im Schrank? Sei es der Schiri auf dem Feld oder VAR. Gestern eine absolut gute Spielführung, muss man wirklich sagen, von vorne bis hinten war das wirklich gut. Aber ja, man ist in solchen Situationen dann immer geneigt zu denken, ach du Heiliger, jetzt passiert schon wieder. Dass die Spurs so ein bisschen so auf dieser Schiene schwimmen, ist jetzt auch nicht neu. Also nicht, weil es die Spurs sind, aber ich meine, wie viele Elfmeter-Tore sind prozentual von Harry Kane in der Saison, ne? Das muss man sich halt mal fragen.
In der Regel ja ein Elfmeter-Tor pro Spiel gegen uns.
Ja, und unterm Strich gesehen, zu Recht nicht gegeben, und absolut gut geleitet das Spiel. Von daher auch mal Lob, wenn es sein muss.
Auf alle Fälle. Halbzeit, wie war deine emotionale Verfasstheit vor den zweiten 45 Minuten?
Ja, grundsätzlich bist du halt, also wenn, ich sag mal so, wenn du eine 2-0-Führung hast im Emirates gegen, ich weiß nicht, Bournemouth oder weiß nicht, West Ham oder keine Ahnung, eine Mannschaft, wo du sagst, okay, die kannst du auch in der zweiten Halbzeit zu Hause gut kontrollieren, bist du definitiv entspannter. Aber so wie wir auch schon anfangs gesagt haben, es war irgendwie klar, dass das nicht das Ende der Fahnenstange sein konnte, was die Spurs bis dahin abgeliefert haben. Also wenn es so gewesen wäre, hätte ich mich gefreut, aber ich hätte mich arg gewundert. Von daher bin ich davon ausgegangen, dass du eine starke Druckphase direkt nach der Halbzeit überstehen musst. Wenn du das schaffst, dass dann ganz wichtig ist, dass du weiter Kontrolle über dieses Spiel gewinnst und auch weiter in der Offensive Akzente setzen kannst, es dennoch aber dann ins letzte Drittel gehend und insbesondere auch so die letzten 10, 15 Minuten nochmal heiß werden wird. Und im Endeffekt hat sich vieles davon bestätigt, aber wir haben es auch unterm Strich halt sehr gut gemacht. Von daher bist du in der Halbzeit schon immer so ein bisschen unruhig irgendwie in gewisser Weise, weil du genau das erwartest. Und dann kannst du es halt eigentlich nur so, sag ich mal, Minute für Minute nehmen, in dem Moment, wo du es halt schaust, wie es sich dann entwickelt. Weil ich glaube, das sind immer so ganz kleine, entscheidende Weichen, die sich dann in so einer zweiten Halbzeit, in so einem Spiel dann halt stellen.
Ich hatte sehr gehofft, dass wir die erste Viertelstunde überstehen, weil meine Erwartung war schon, dass die Spurs mit relativ viel Schwung rauskommen. Sind sie dann ja auch. Ich glaube, die eine Chance von Sessegnon war, ja, an manchen Tagen macht er den vielleicht, da hält Ramsey halt. Und so ab der 60. Minute waren wir dann wieder besser im Spiel, haben das ein bisschen besser kontrolliert wieder. Und danach war ich eigentlich relativ, ja, zuversichtlich ist übertrieben, weil wenn das halt 1-2 steht, kann viel passieren. Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass die Spurs uns irgendwie die ganze Zeit an die Wand spielen und permanent unter Druck stehen. Es gab so 1, 2, 3 Situationen, wo das mal der Fall war. Aber insgesamt fand ich, haben wir es auch vom eigenen Tor so weit möglich ganz gut ferngehalten.
Ja, haben wir auch.
Wir machen dann halt nicht das 3-0.
Ja, gut. Wäre natürlich optimal gewesen. Ich glaube, dann ist das Spiel auch tot. Du kannst halt auch nicht zu gierig werden. Ne? Also,
ja, 2-0 ist immer ein gefährliches Ergebnis.
Natürlich ist ein 2-0 immer ein gefährliches Ergebnis. Andererseits, was willst du machen? Tore muss halt schießen. Beim 1-0 sagst du halt auch, ist ein gefährliches Ergebnis. Mhm. Ist klar. Und wenn du 3-0 führst und du kriegst in der 80. das 3-1 und die Hütte brennt nochmal, selbst dann denkst du, ach du Heiliger, jetzt kommt gleich das 3-2 und dann in der Nachspielzeit so ein doofes Kopfballtor und dann steht es 3-3 und du hast alles verspielt. Die Gedankenkreise hast du halt immer. Ich glaube, die wirst du wahrscheinlich nur bei dem 4-0 easy peasy dann in der 70. Minute wirst du die nicht mehr haben, ja. Aber vorher hast du die immer und das umkreist sich halt in jeder Spielsituation.
Wie hast du die Schlussphase erlebt? Die Spurs hatten ja nochmal die ein oder andere Chance, Son übers Tor. Ich hatte schon ein bisschen die Befürchtung, dass wir vielleicht einen fangen, aber man muss halt ganz ehrlich sagen, Ramsdale mit einer überragenden Leistung, natürlich in den 1-gegen-1-Situationen, aber auch, ich will mal sagen, das, was ihm immer noch so ein bisschen angekreidet wird, Strafraumbeherrschung, wirklich top, fehlerlos gespielt, ja, ich meine, da brauchst du halt auch in so einem Spiel dann. Und so ab der 87., 88. war ich mir dann eigentlich relativ sicher.
Ja, ich finde in so einer Schlussphase beobachtest du jeden Ballbesitz des Gegners, der sich so um deinen 16er herum abspielt, immer noch mit mehr Intensität, weil du denkst, okay, stehen wir gut, haben wir den Raum gut abgedeckt, hat jeder seinen Mann. Und das ist also so ein bisschen irgendwie immer intensiver. Aber ja, je mehr Zeit verging, jetzt nicht nur weil Zeit verging, sondern auch weil wir es eigentlich auch gut gestellt hatten, hatte man immer das Gefühl, okay, wir haben jetzt irgendwie auch so einen Frustfaktor beim Gegner reingebracht, der auch ganz wichtig ist. Ja, der ja auch im Endeffekt sehr, sehr wichtig ist, weil wenn du das Momentum nochmal aufgreifen willst als Heimteam, nochmal einen Schlussspurt zu setzen, nochmal ranzukommen und dadurch halt nochmal Unruhe reinzubringen, dann kannst du sowas natürlich dadurch brechen. Und ich glaube, das ist uns unterm Strich dann wirklich sehr gut gelungen.
Denke ich auch. Ich glaube, Ramsey ist zum Spieler des Spiels gewählt worden. Man hätte auch andere nehmen können. Ich glaube, was nochmal sehr wichtig war oder was ich interessant fand und aus meiner Sicht nochmal ein extra Lob verdient, ist die Leistung von Zinchenko auf alle Fälle. Aber auch, hatten wir vorhin schon ein bisschen andiskutiert, ich glaube, Thomas Partey eigentlich überragend. Aus meiner Sicht eher mit der Man of the Match Performance. Wie gesagt, es fehlt ihm so ein bisschen an Auffälligkeit, aber auch Zinchenko ballsicher, schnell, wendig, trickreich. Das sind halt genau diese Upgrades, die die Mannschaft gerade so viel besser machen und dann halt auch dazu eben halt führen, dass wir 8 Punkte vor Manchester City sind.
Ja, Zinchenko ist ein Spieler, der gibt dir halt unfassbar viel Flexibilität. Also er kann in einem System tatsächlich wirklich in mehrere Rollen schlüpfen, kann auch sehr fließend Rollen wechseln, ist durch seine Ballsicherheit, seine Technik auch natürlich dadurch ja sehr, sehr geschult, in diesen Positionen auch zu agieren. Und ich glaube, dass uns das natürlich schon unfassbar verstärkt hat, neben dem, was wir sonst so an, nicht nur an Spielern, wie jetzt Ressus, der ja da nicht dabei ist, aber an die Spieler an sich halt für sich halt dazu gelernt haben. Und ja, man merkt halt, dass die Mannschaft, dass du eine Mannschaft punktuell verstärkst, da wo es wirklich notwendig ist und dann auch mit Spielern, die nicht nur irgendwas in der Breite des Kaders halt verändern, sondern halt eben in der Qualität des Kaders. Und das ist, glaube ich, ein super wichtiger Punkt.
8 Punkte sind das jetzt vor Manchester City. Was sagen wir dazu? 8 Punkte. Könnten aber auch nur noch 2 sein am Sonntag, wenn wir wieder spielen.
Ja.
City am Donnerstag gegen die Spurs und Sonntag gegen die Wolves, glaube ich. Das heißt, wenn die beide Spiele gewinnen, sind sie auf 2 Punkte dran. Plus, wir haben auch noch 2 direkten Duelle gegen City, von daher. Deswegen, ich gucke immer gar nicht auf den 2. Platz, sondern auf den 5. Und das ist mir erstmal wichtiger. Aber ich verstehe natürlich den Hype und klar, wenn du 8 Punkte im Januar vor dem 2. bist, kann man vom Titel sprechen, das ist definitiv klar. Aber wir haben gesehen auch, um den Blick aufs Spiel rund zu machen, ab so der 65., 70. Minute fehlte auch so ein bisschen die Energie im Tank und dann haben wir halt einfach auch nicht den 1:1 Ersatz von der Bank kommend. Deswegen glaube ich, auf lange Sicht gesehen, City eigentlich aus meiner Sicht immer noch einen Schritt vorne ist. Aber es ist natürlich eine sehr gute Momentaufnahme, aber wichtiger aus meiner Sicht ist erstmal der Vorsprung auf Platz 5.
Ja, Top 4 war ausgegeben. Und da bist du auf einem sehr guten Weg, völlig klar. Aber ich glaube halt, wenn du insbesondere als Profisportler da stehst, wo du jetzt stehst, dann willst du es auch durchziehen. Und natürlich sind 8 Punkte Vorsprung zum jetzigen Zeitpunkt, ja, kannst dir noch nichts dafür kaufen, hast dir aber auch schon andererseits viel erarbeitet. Und wenn du in so einer Position bist, musst du von meiner Warte aus Spiel für Spiel mit dem Fokus angehen und gucken, dass du immer einen weiterkommst. Und je weiter du kommst, umso mehr sind dann auch solche Sachen wie 8 Punkte Vorsprung natürlich relevant, völlig klar. Und natürlich musst du dich City noch zweimal die Saison stellen. Kannst aber auch damit 6 Punkte Vorsprung rausspielen. Muss man einfach mal so sagen. Oder du hältst es bei dem Vorsprung, wenn du zweimal unentschieden spielst sogar. Ne? Also das sind halt alles so Themen, wo ich glaube, wir brauchen jetzt hier noch nicht die große Meisterschaftsthematik hier im allen Detail runterzubrechen. Das versuchen schon andere und das sollen sie halt auch. Und du merkst, wie die Medien versuchen, alles Mögliche irgendwie in die negative Art und Weise reinzuziehen, sei es mit Transfers, ähnlichem. Lass die Mannschaft einfach auf sich fokussieren, genauso wie sie es jetzt vor dem Spiel gegen die Spurs gemacht haben. Nicht beeinflussen lassen von irgendeinem Gequatsche von irgendeiner Seite. Einfach den Stiefel durchziehen, fokussiert auf das eigene Spiel, die eigenen Stärken. Und der Rest wird sich dann am Ende der Saison entscheiden. Wenn es der Meistertitel ist, Respekt, Hut ab, wow. Ich glaube, ich werde nackt durch den Garten tanzen. Aber wenn es das nicht wäre und wir nur in Anführungsstrichen unser Ziel erreichen, in den Top 4 zu kommen, dann ist das auch absolut okay.
Kurze Info, wichtige Info für die Hörerinnen und Hörer, um Christians Garten ist ein großer Zaun rum.
Ja, das stimmt allerdings. Ja. Da müsst ihr mit Drohnen agieren hier. Ja.
14 Punkte vor, nee, sind es 14 oder 15 Punkte? Siehst du, weiß ich gar nicht mehr. Jetzt gucke ich nochmal schnell nach. Wir sind 14 vor den Spurs auf Platz 5 mit einem Spiel weniger, von daher. Das ist aus meiner Sicht erstmal die relevante Währung. Haben wir noch was zum Derby, bevor wir noch mal kurz aufs Thema Transfers eingehen?
Nee, ich glaube, also unterm Strich gesehen, ein guter Schritt in zwei aufeinanderfolgenden sehr harten Spielen jetzt noch mit Man United, was ich glaube, was einem auch noch mal einen guten Push geben kann. Und ja, ich glaube, wir können getrost in die Transfer-Saga eintreten. Die ist ja auch insbesondere jetzt vor dem Spiel gegen die Spurs sehr, sehr hoch geschlagen.
Ja, ich hab vorhin noch gelesen und gehört, Declan Rice im Sommer wohl Hauptkandidat fürs Mittelfeld, 24 ja. Jahre derzeit bei West Ham, würde ins Profil passen.
Übereinstimmend gemeldet von der Times über Athletic, Gunnerblog etc. pp. Dürfte auch, glaube ich, nicht in Frage stehen, dass da was dran ist. Die Frage ist halt nur, kann man es realisieren? Ne? Mm. Aber ja, vom Profil her, ein absoluter guter Spieler, der das Mittelfeld natürlich auch nochmal bombastisch verstärken würde. Ne?
Muss man auch sehen. Auf alle Fälle. Noch ist aber Januar Transferfans da, ihr habt es alle mitbekommen, der Mudrik, die hat nicht geklappt, weil Chelsea dazwischen gefunkt hat. Ja, ich habe etliche Analysen gelesen mit vielen unterschiedlichen Meinungen. Eine abschließende Bewertung kann man sowieso erst machen, wenn die Saison vorbei ist, aber ich tendiere sehr stark dahin, richtige Entscheidung. Wie siehst du es?
Ja.
Aus finanzieller Sicht, also auf alle Fälle aus sportlicher, kann man es eigentlich noch nicht beurteilen.
Ich finde, dass das Argument aus sportlicher Sicht nicht das Entscheidende, weil ich glaube, du musst halt deinen Prinzipien folgen. Wenn du wie früher lauter Panikkäufe gemacht hast, teilweise überzogen und dann gelernt hast, dann hast du diese Spieler aussortiert, teilweise auch mit einem preislichen Cut, den du mit eingehen musstest, und dich dann auf eine Strategie einlässt, wo du sagst, neben Spielern, die ich selber fördere, möchte ich Spieler haben, die A, in mein Profil passen, B, die in den Verein wollen und Teil dieser Art und des Projekts sein wollen, und für die ich bereit bin, Summe X zu zahlen. Mit einem gewissen Puffer natürlich versehen, völlig klar. Da musst du diese Strategie auch fahren und musst dich auch daran halten. Und ich glaube, genau das ist das, was wir nicht nur jetzt im Mittelkrieg gemacht haben, was wir auch im Sommer gemacht haben, vergleiche Rafinha. Und ich glaube, dass du in einer Situation wie der jetzt, die sich da dargestellt hat, mit einer Art Harakiri-Panik, ich weiß nicht, wie man es noch beschreiben soll, Strategie vom neuen Chelsea-Eigner konfrontiert wirst, ist es, glaube ich, eine ganz wichtige Stärke in einer Verhandlung, auch einfach mal zu sagen, Leute, das ist das, was wir bieten, wenn nicht, dann ist es halt so, dann ziehen wir halt zurück oder ihr gebt den Zuschlag an jemand anders. Und ich glaube, das war die einzig vernünftige Entscheidung. Natürlich, wenn er jetzt bei Chelsea in den nächsten 10 Spielen 15 Tore macht, und könnte man sagen, ja, hätte er vielleicht bei Arsenal auch geschossen und genau das hätten wir noch gebraucht. Ja, mag sein. Aber wenn ein Spieler, der vorher so tut, als ob es keinen anderen Verein in seinem Leben außer Arsenal gäbe, und dann innerhalb von weniger als 24 Stunden bei natürlich wahrscheinlich mehr gebotenem Gehalt sofort umkippt, dann sage ich persönlich, sorry, den können wir nicht gebrauchen. Weil dann ist es im Endeffekt eigentlich nur Fake, was er vorher kundgetan hat, und für ihn ist es im Endeffekt gar nicht wichtig, wo er spielt. Abgesehen davon, der Verein, zu dem er hingegangen ist, ist jahrelang über Putin Abramowitsch geführt worden. Einen Spieltag vorher haben die Fans noch gerufen, Roman Abramowitsch skandiert. Ich meine, ich bin jetzt kein Ukrainer, aber gefühlt...
Es gibt angenehmere Umfälle.
Ja, gefühlt hätte ich mir das jetzt nicht verpacken können, aber das ist jetzt etwas, das hat jetzt mit Fußball nichts zu tun, das mal nur so am Rande.
Letztendlich hat Donetsk dann halt gesagt, okay, gut, Preis stimmt.
Natürlich, dass Donetsk der einzige Gewinner bei dieser ganzen Geschichte ist, ist auch klar. Die haben gesagt, wir wollen diese 100 Mille. Jeder hätte gedacht, naja, die lassen sich runterhandeln. Und am Strich hat es funktioniert, weil Boy völlig, völlig durchgeknallt ist. Und wenn man mal Stimmen von Chelsea, Blogs oder Fans halt liest, dann sagen die zu Recht, unabhängig von der Frage, ob wir Arsenal rausgepreist haben oder der zu teuer ist, wo die sich eigentlich auch einig sind, wir brauchen auf der Position eigentlich gar nicht die Leute. Ja, wir hätten, wenn überhaupt, einen Mittelstürmer gebraucht, ja, oder halt eine ganz andere Position. Und damit haben sie recht. Ja, und klar, dass ein Trainer wie Potter in der Situation, in der er gerade ist, sagt, ich nehme alles, was ich kriegen kann, auch wenn es total überpreist ist. Natürlich sagt er ja. Ist auch völlig klar. Und ja, also von daher unterm Strich gesehen, für mich entscheidend ist doch die Frage, hast du deinen Prinzipien standgehalten oder nicht? Und das finde ich ist so. Und da Edu und Co. zu kritisieren dafür, dass sie sich haben rauspressen lassen aus dem Deal, ist meines Erachtens der völlig falsche Ansatz und der völlig falsche Blick darauf. Entscheidend ist, haben wir einen Plan B?
Dann haben wir den.
Das ist dann die Frage, können wir einen Plan B umsetzen? Weil ich schon glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns noch verstärken im Wintertransferfenster. Mhm. Ja, jetzt gerade poppt hoch halt, neben der Rafinha-Sache, wo ich glaube, das ist nicht so das Ding ist, Moussa Diaby von Leverkusen als Option. Ja, meines Erachtens keine schlechte Option. Ja? Ob der ein Spieler ist, der noch zu entwickeln ist, würde ich sagen, ja. Aber schon ein Spieler, der auch einen Impact geben kann, würde ich auch sagen, ja. Kann links spielen, kann rechts spielen, kann eine hängende Spitze spielen. Von daher meines Erachtens auch ein Name, der wahrscheinlich in den nächsten Wochen noch ein bisschen intensiver gehandelt wird, und auch ein Verein, mit dem du realistischerweise besser verhandeln kannst und korrespondieren kannst als mit
dem Netz. Aber günstig wird das auch nicht.
Nee, aktueller Marktwert, ich habe gerade mal nachgeguckt, weil es mich jetzt interessierte, liegt so ungefähr so zwischen 50 und 60. Gut.
Also 70 dann.
Wenn du im Winter eine Verstärkung in gewissen Positionen
brauchst, haben wir schon häufiger gesagt,
zahlst du immer drauf, das wissen wir alle. Das ist so. Aber das einfach mal nur als das Thema, haben wir einen Plan B, gibt's Namen, die im Plan B gehandelt werden? Und ich sage ja, die gibt es. Und ich glaube auch, Arteta, Edu, die sind nicht so blauäugig, keine anderen Ziele parallel zu verfolgen. Ich glaube, wer All or Nothing gesehen hat, wird spätestens seitdem wissen, wenn er es nicht schon vorher wusste, dass Transfers unfassbar schwer sind, insbesondere im Winter, und dass da nicht sicher ist, bevor der Tinte nicht getrocknet ist. Und genau das ist hier passiert. Das heißt aber nicht, dass du nicht parallel noch als guter Verein andere Optionen erarbeitest oder mit denen arbeitest. Und ich glaube, dass genau das schon passiert ist und auch weiterhin passieren wird.
Wir werden es beobachten und sicherlich nach dem Man United-Spiel auch in einer neuen Podcast-Episode analysieren, was bis dahin passiert ist. Ich würde vorschlagen, angesichts der fortgeschrittenen Zeit, dass wir Episode 205 schließen, oder hast du noch irgendwas auf dem Herzen, Arsenal-mäßig?
Nee, null. Alles gut.
Sehr schön. Dann haben wir dieses erfolgreiche Derby-Wochenende auch abgearbeitet und analysiert und ja, freuen uns auf eine spielfreie Woche, bevor es dann am Sonntag gegen Manchester United im nächsten Match of the Week weitergeht. 17.30 Uhr ist Anstoß und wir werden es dann hier auf alle Fälle in einer weiteren Podcast-Episode besprechen und hoffen, dass wir den erfolgreichen Weg nach Beginn der Saison oder nach Wiederaufnahme der Saison nach der WM fortsetzen können. Ihr wisst, wie ihr uns erreicht. Kommentare, Fragen, Anregungen gerne per E-Mail an germangunners@googlemail. Wir sind auf Twitter @medispolis@germangunners. Die Facebook-Seite ist facebook.com/germangunner. Das Blog ist zu erreichen unter germangunners.com, wo es natürlich auch die Vorschau auf das United-Spiel gibt. Und wenn ihr intensiver mit uns diskutieren wollt, auch während der Spiele, geht das in der Hangouts-Gruppe. Dazu einfach am besten eine kurze E-Mail an germangunners@googlemail, dass ihr aufgenommen werden wollt.
Genau.
Alles klar. Gut, ich muss jetzt erstmal ein paar Sprechübungen machen, damit das hier die nächsten Monate einigermaßen smooth über die Bühne läuft. In diesem Sinne, wie immer, danke fürs Zuhören. Euch eine angenehme Woche und wir lesen uns am Wochenende und hören uns in der nächsten Woche dann wieder. Bis dahin.
Macht's gut. Ciao, ciao. Thank you.